Okay, okay. Einige haben die QR-Codes schon gescannt. Hier kann man gern die erste Frage schon einmal beantworten. Wir werden in wenigen Minuten noch zwei weitere Fragen freigeben. Später am Abend kann man über diesen Weg auch noch Fragen an unseren Gast stellen. Lehnen Sie sich also zurück. Scannen Sie den QR-Code und schalten Ihr Handy dabei gleich auf, lautlos.
Ich begrüße Sie, ich begrüße euch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das, was da gesagt wurde, war natürlich ein Text, den ich der KI gegeben habe und die KI hat das dann gesprochen. So mit Betonung, als hätte da wirklich jemand reingesprochen. Ja, kann man schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. KI, diese persönliche Bindung, diese Beziehung dazu scheint interessant zu sein. Kurz vorweg ein paar Anmerkungen zum heutigen Abend. Was soll also passieren? Wir haben Christian Uhle eingeladen. Warum? Wir haben in diesem Jahr tatsächlich Kant-Jahr. Kant wäre am 22. April diesen Jahres 300 Jahre alt geworden. Und wir als Kant-Gymnasium haben uns in diesem Jahr verstärkt mit Kant, dem Philosophen, beschäftigt. Wir haben Studientag dazu gemacht. Wir haben im Unterricht mit den Kindern mehr gemacht, als wir sonst machen. Und die Idee war, vielleicht doch mal zumindest einen Philosophen einzuladen, der heutzutage zu uns sprechen kann. Nicht über Kant. Das Thema KI scheint viel mehr zu ziehen als Kant. Der ist einfach zu schwer. Aber ich freue mich, dass wir im Rahmen dieses Kant-Jahres es uns gelungen ist, jemanden, der als Berufsbezeichnung Philosoph hat, zu uns ans Kant-Gymnasium einzuladen. Ich habe Sie eingeladen, ich habe euch eingeladen und hatte gehofft, wir wären ja so 200. Ich hatte auch ein bisschen Angst, wir werden nur 12. Eigentlich bin ich ganz überrascht und finde das sehr schön, dass doch so viele gekommen sind. Das liegt, da Herrn Uhle kaum einer kennt, noch nicht an ihm, aber es liegt am Thema scheinbar. Das interessiert. Und umso schöner, dass Herr Uhle gleich nach oben kommt und uns was berichtet. Ich würde trotzdem gerne noch 2 Minuten vorher kurz was machen, damit Sie auch noch mal so ein bisschen mitgenommen werden. Wir probieren das mal kurz aus. Ja, hallo KI, ich stehe gerade in der Aula im Kant-Gymnasium. Wir haben gleich eine Besprechung mit Herrn Uhle, der wird was zur künstlichen Intelligenz sagen. Ich bin ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, weiß nicht genau, wie der Abend funktioniert. Hast du vielleicht 1, 2 Tipps für mich, was ich beachten kann, damit dieser Abend möglichst gut für alle wird?
Das klingt nach einer spannenden Veranstaltung. Hier sind ein paar Tipps, um den Abend mit Herrn Uhle erfolgreich zu gestalten. Erstens, Begrüßung und Vorstellung. Beginne mit einer herzlichen Begrüßung und einer kurzen Vorstellung von Herrn Uhle und seinem Buch. Das schafft einen freundlichen Einstieg und gibt den Gästen einen Überblick. Zweitens, Ablauf klar kommunizieren. Lass die Gäste wissen, wie der Abend strukturiert ist. Begrüßung, Lesung, Impulsvortrag und dann die Diskussionsrunde. Drittens, Interaktion fördern. Ermutige das Publikum, Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Das macht die Veranstaltung lebendig und interaktiv. Viertens, auflockernde Elemente. Kleine Anekdoten oder humorvolle Bemerkungen können helfen, die Atmosphäre aufzulockern. Fünftens, Technik checken. Stellt sicher, dass Mikrofone, Projektoren oder andere technische Hilfsmittel einwandfrei funktionieren. Sechstens, deine Gelassenheit überträgt sich auf das Publikum. Also, tief durchatmen und den Abend genießen. Viel Erfolg und viel Spaß bei der Veranstaltung. Es wird bestimmt ein toller Abend.
Das macht KI heutzutage. Ich habe da jemanden, der mich berät. Und das ist jetzt nicht geprobt, das ist keine Audioaufnahme, die ich abspiele, sondern das ist 1:1. Das lässt sich so nicht genau wiederholen. Da gibt es scheinbar jemanden im Hintergrund, der so mit mir im Moment redet und mir diese Tipps gibt für den heutigen Abend. Ich versuche, interaktiv zu sein. Ich versuche, humorvoll zu sein. Also eigentlich ja toll, was KI so kann. Und jetzt drücke ich noch einmal auf KI und dann hole ich aber auch den Menschen nach oben, dem der Hauptteil des heutigen Abends gehört.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einem besonderen Abend in unserer Aula am Kant-Gymnasium. Es ist großartig, dass so viele von Ihnen heute hierher gekommen sind, um gemeinsam mit uns über ein Thema nachzudenken, das unseren Alltag prägt und weit darüber hinausgeht. Künstliche Intelligenz und wie sie unser echtes Leben beeinflusst. Wir freuen uns, dass wir für diese Veranstaltung jemanden gewinnen konnten, der in diesem Bereich nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch philosophische Tiefe und gesellschaftliche Perspektiven mitbringt. Herr Christian Uhle ist Philosoph und Autor und er beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Technologien wie die künstliche Intelligenz unser Menschsein und unsere Beziehungen prägen, ob bewusst oder unbewusst. In seinem Buch mit dem Titel »Künstliche Intelligenz und echtes Leben« untersucht er 5 zentrale Versprechen, die häufig mit KI verbunden werden. Von mehr Zeit für uns selbst über KI als neuen Helfer oder gar Freund bis hin zu Veränderungen in unserer Arbeitswelt. Doch diese Versprechen werfen auch neue, wichtige Fragen auf. Welche Werte prägen unsere Zukunft? Welche Risiken bestehen? Und wie können wir als Gesellschaft mitgestalten? Heute Abend wird Herr Uhle uns nicht nur einige Einblicke aus seinem Buch geben, sondern auch in einem Impulsvortrag und einer offenen Diskussionsrunde mit uns in den Dialog treten. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, über die Chancen und Herausforderungen, die KI mit sich bringt, nachzudenken und vielleicht auch die eigene Haltung zu überdenken. Bitte begrüßen Sie mit mir Christian Uhle.
Dankeschön. Ja, ich habe schon viele Vorträge über KI gehalten, aber ich wurde noch nie von einer KI angekündigt. Das war ein Novum und irgendwie ja nochmal ein ganz besonderes, eine besondere Art aufgegleist zu werden in diesem Abend.
Hast du dich wiedergefunden? Hat das gepasst zu dir?
Ich fand das natürlich jetzt sehr eindrucksvoll und glaube, das war eine schöne Einstimmung. Ich hoffe, dass wir alle in einer Zukunft leben, in der gerade solche persönlichen Ankündigungen dann aber noch von Menschen gemacht werden.
Genau. Absolut, deswegen nehme ich mir ja auch die ersten 10 Minuten raus, um mit dir persönlich zu sprechen, um dir selber ein paar Fragen zu stellen. Du wirst danach einen Vortrag halten, ja. Dann haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich gebe gleich während des Vortrags die Fragerunde so frei. Also beim QR-Code hat man ja gerade schon 3 Fragen beantworten können. Man kann da Fragen stellen. Ich gucke da mal von vorne, kann die schon ein bisschen vorsortieren. Und in der letzten halben Stunde können wir gucken, welche Fragen schon während des Vortrags eingegeben wurden. Oder wir haben natürlich auch ein Mikro, man kann das danach benutzen, um Fragen zu stellen. Wir sind tatsächlich per Du mittlerweile, weil wir ein paar Mal hin und her telefoniert und geschrieben haben. Und Christian Uhle ist jemand, der Schulleitungen relativ schnell auch duzt und E-Mails. Und dann habe ich so zurückgeschrieben, vorsichtig. Und deswegen, also nicht wundern, wir kennen uns sonst nur von einem Vortrag bisher, aber sind auf das Du übergegangen. Ja. Deswegen darf ich jetzt Christian sagen.
Gut. Ich freue mich, Marc.
Ja, Christian, du bist Philosoph. Bei uns draußen an dieser bunten Wand stehen bedeutende Namen von Philosophen. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Philosophen persönlich kennengelernt.
Mhm. Vielleicht doch. Ich glaube, viele Menschen sind Philosophen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht dich denn zum Philosophen? Also ist jeder, der Philosophie studiert hat, ein Philosoph? Oder muss man Autor und Vortragender sein, um als Philosoph zu gelten? Was macht dich zum Philosophen?
Also ich glaube, das Entscheidende daran ist, dass man sich Zeit nimmt. Dass man sich Zeit nimmt für Fragen, die das Leben uns stellt oder die sich eigentlich ganz viele Menschen stellen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der Hauptunterschied. Also ich glaube, dass fast jede Person hier im Raum schon philosophische Momente hatte, wo man irgendwie vielleicht aus einer Krise, vielleicht aus Neugier, vielleicht aus Langeweile in einem Gespräch darauf gekommen ist und sich gefragt hat, ist das eigentlich so gerecht, die Gesellschaft, in der wir leben? Oder was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Gibt es irgendwie eine tiefere Bedeutung dahinter? Und so weiter. Und die Frage ist, beschäftige ich mich 5 Minuten damit oder ein paar Jahre? Und das ist das, was für mich Philosophie ausmacht, sich Zeit zu nehmen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die sehr bewegt ist, in der ganz vieles im Umbruch ist und dass Philosophie heute deshalb wichtiger denn je ist. Philosophie im Sinne des sich Zeitnehmens, um über große Fragen nachzudenken.
Jetzt denkst du nicht nur drüber nach, sondern du schreibst auch Bücher dazu.
Ja.
Ich habe das erste, was ich von dir gelesen habe, nennt sich so, wozu das alles? und ist so ein bisschen die Sinnfrage, Zufriedenheit, Glück, dickes Buch, aber gut zu lesen. Also ich habe es gern gelesen, ich habe es auch verschenkt. Da gibt es ein paar im Publikum, die haben es zum Geburtstag bekommen dann. Also wozu das alles? Das sieht schon mal nach einem dicken Buch aus. Und ich habe geguckt bei dem neuen Buch. Du hast da dran 6 Jahre geschrieben, stimmt das?
Nee, an dem alten.
An dem, 6. Ja.
Also an dem KI-Buch 6 Jahre schreiben wäre schlecht, weil
aber du hast damit schon angefangen.
So viel zu tun.
Das, okay, aber du hast doch mit dem Buch nicht, also wie schnell hast du es geschrieben dann, das KI-Buch?
Also ich habe das KI-Buch letztlich in 1,5 Jahren geschrieben. Ich habe aber schon, beschäftige mich jetzt seit ungefähr 10 Jahren mit gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung und genau, deswegen... Der Zeitunterschied ist enorm, also das waren fast 7 Jahre, das sind 1,5, aber hinter diesem Schreibprozess stehen auch schon viele Jahre. Ich habe schon vor knapp 10 Jahren an Studien mitgearbeitet für das Umweltbundesamt, für die Deutsche Bahn, für verschiedene Institutionen, wo es darum ging, okay, digitale Technologien, die verändern soziale Strukturen, wie ist das alles einzuordnen? Insofern konnte ich da jetzt ein bisschen zügiger voranschreiten, weil ich da auf einer guten Grundlage aufbauen konnte.
Okay, und du hast aber, genau, ich habe dich vor 3 Jahren, glaube ich, gehört, da hast du schon was gesagt und das finde ich zum Teil da drin wieder.
Ja.
Also, wenn man ein Buch über künstliche Intelligenz schreiben will, muss man schnell sein im Moment.
Da muss man schnell sein, das ist, ist ein sehr dynamischer Gegenstand. Mhm. Also es geht mir natürlich darum, auch heute Abend, wenn wir ins Gespräch kommen, so ein Stück weit die großen Linien zu beleuchten, also die Linien, die sich auch in den nächsten 2, 3 Jahren nicht so schnell ändern. Aber es ist in der Tat so. Ich habe zum Beispiel, ich hatte eine halbe Seite in dem Buch geschrieben über das, was eben hier auf der Bühne passiert ist, als du mit der KI gesprochen hast, als du gesagt hast, bin hier und so weiter. Mhm. Und da habe ich eben beschrieben, dass das so funktioniert, dass es eigentlich 3 verschiedene Modelle gibt. Ein erstes Modell, das erstmal deine gesprochene Sprache in Schrift umwandelt. Dann ein zweites Modell, das die Antwort generiert und ein drittes, das die Sprachausgabe macht. Und ja, das hatte ich dann alles so richtig schön erklärt. Und 2 Monate später war dann eben die Veröffentlichung oder die Ankündigung des neuen Sprachmodus von GPT-4o. Und da ist das eben integriert, alles in einem. Ich glaube, dass du tatsächlich, das klang für mich so, dass es wahrscheinlich, dass du das jetzt gerade noch nicht hattest. Das war wahrscheinlich noch ein bisschen dieses trägere. Können wir später nochmal drüber sprechen.
Das war meine Anfrage, die war zu langsam.
Nee, das gibt es also auch noch ein bisschen moderner. Und ist das geil. So, aber es wird so schnell aktualisiert, dass ich diese halbe Seite dann wieder rausstreichen konnte, weil die Zeit hatte das überholt. Insofern, aber das Schöne ist eben als Philosophin oder Philosoph, da kann man sich auf die Fragen konzentrieren, normalerweise, die ein bisschen Bestand haben. Also wirklich, was versprechen wir uns eigentlich davon? Was versprechen wir uns davon? Was ist die Grundstruktur dieser Entwicklung?
Wir kommen gleich dazu. Eine Frage noch vorweg. Ja. Jetzt hast du das Buch geschrieben und hast mir in letzter Zeit immer gesagt, boah, im Moment ist ganz schön viel los. Also wenn man so ein Buch schreibt und veröffentlicht, jetzt haben wir dich schon mal da, kannst du uns kurz mitnehmen auf was, wie sieht denn so dein Tag aus? Also du fährst so durch Deutschland und bist immer in Schulen oder eigentlich ja nicht. Also ich habe ein bisschen recherchiert, aber vielleicht kannst du selber sagen, wie so dein Leben so ein bisschen aussieht.
Mein Leben sieht unterschiedlich aus, je nachdem, welcher Phase ich bin. Ne? Also ich, manchmal sieht mein Leben sehr klischee-philosophenmäßig aus, so wie man sich das vorstellt. Dann sitze ich an einem schönen Ort und habe da einen Kaffee oder zu fortgeschrittener Stunde einen Wein und dann schreibe ich da und mache mir Gedanken und zwischendurch lese ich so ein bisschen, wie man sich das vorstellt. Das existiert. Aber wir alle leben im Jahr 2024. Viele Tage sehen auch so aus, dass ich E-Mails beantworte, Zoom-Calls habe und so weiter. Also im Endeffekt, das betrifft alle. Also eine Bekannte von mir ist Poetin, wirklich, also hauptberuflich. Sie ist wirklich Dichterin. Ich glaube, der Beruf des Philosophen ist schon sehr selten als freiberuflicher Philosoph, aber der Beruf der freiberuflichen Poetin wahrscheinlich noch seltener. Aber das sieht natürlich auch in der Realität so aus, dass man sehr viel, da gibt es Förderanträge, Kooperationen und so weiter und so fort. Das ist aber auch in Ordnung. Das gehört dazu und das ist schön. Und ja, ich halte viele Vorträge für Unternehmen, gibt Seminare, Workshops, ich unterrichte an der Uni und mache so einen bunter Blumenstrauß.
Jetzt haben wir ja noch ein paar Schüler auch tatsächlich hier bei uns, Oberstufe da hinten. Wusstest du schon in der Schule, dass du Philosoph werden willst?
Also ich wurde in der Schule schon oft als Philosoph bezeichnet. Das habe ich auch jetzt nochmal gesehen. Ich habe, wie ausgeprägt das war, weil ich habe mein altes, ich bin umgezogen vor 2 Wochen und dann habe ich mal dieses Abi-Heft. Gibt es sowas noch?
Ja. Abi-Buch nennt sich mittlerweile Buch.
Nicht digitalisiert.
Nicht so Kleinheft. Nee, tatsächlich noch in...
Okay, schön. Ja, kann ich nur empfehlen. Also ich bin dieses Abi-Buch dann nochmal durchgegangen und da gab es dann so Seiten zu jeder Person und dann konnten die Mitschülerinnen und Schüler so Kommentare geben und genau da ist das Wort Philosoph x-mal gefallen. Mhm. Genau, aber das war... Also für mich bedeutet das, für mich war das immer spannend. Ja, also es hat begonnen letztlich so mit 15 oder so und das war für mich 2 Dinge. Das eine war sich verlieben, rausgehen, das erste Mal betrunken sein und so weiter und so fort. Das sehr so nach draußen und da draußen, das ist alles ganz spannend und dann bin ich das erste Mal irgendwie in einem Underground-Club auf einem Konzert und so weiter, ja. Und das andere war eher das Innere, plötzlich dieses, wow, wenn ich nachdenke über Themen, das ist so spannend, da eröffnen sich auch die ganze Zeit Welten und das hat für mich total dazugehört. Das war im Grunde genommen für mich das Gleiche fast. Also das beides war Weltentdecken und es gibt ganz viel zu entdecken, wenn man nachdenkt über die großen Themen des Lebens und es ist einfach, erzeugt zwischendurch diese Flash-Momente, ja, wenn man etwas aus einem anderen Blickwinkel sieht und denkt so, wow, krass, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht und in dem Moment wird die Welt so ein Stück weit reicher und das ist das, was mich da schon begeistert hat und warum ich mich oft zurückgezogen habe und habe mich dann auf so einen Hügel gesetzt und stundenlang nachgedacht und warum so viele Leute mich schon als Philosophen bezeichnet haben.
Aber ist eher ja eine nette Bezeichnung, oder?
Ja, auf jeden
oder
Fall.
Oder war das als Schimpfwort gedacht ja oder so? Selbst, nein, oder? Man nennt sich ja Philosoph.
Und genau, ja. Und das ist kein Stockholm-Syndrom, das ist nicht, weil ich so lange so geärgert wurde und dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt nenne ich mich selber so. Nee, das, ich finde das schön und ich denke, dass Philosophie ein schöner Bestandteil des Lebens sein kann.
Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick. Das heißt, jetzt öffnen wir diese bunte Welt, jetzt sind wir gespannt auf künstliche Intelligenz. Ich klicke da noch einmal kurz auf, wir switchen um, damit wir dein Bildschirm sehen. Ich gehe runter, komme nachher nochmal wieder.
Ja. Super, bis gleich.
Ja, bis gleich, viel Spaß, viel Erfolg.
Ja, also danke, dass ihr gekommen seid und euch die Zeit nehmt und dass wir gemeinsam jetzt heute hier sein können. Genau, das Thema wurde intensiv angeteasert. Ich habe trotzdem noch mal so einen ganz kleinen Einstieg mitgebracht, eine Frage, die ich sehr lange nicht gestellt habe, aber es war zu verlockend, wenn ich jetzt heute mal an der Schule da bin, mit einer kleinen Schätzfrage. Und diese Schätzfrage hat ganz viel mit KI zu tun und sie verrät uns ganz viel darüber, wie wir über Zukunft denken. Diese Schätzfrage, und es geht jetzt nicht darum, das nachzurechnen, dies ist kein Matheunterricht, sondern das ist jetzt eher eine psychologische Ja, eher ein psychologisches Experiment und kein Mathematikunterricht. Ich habe 2000 Euro, das wird aber schlecht angezeigt. Naja, egal, wir kommen durch. Ich habe 2000 Euro und die lege ich mit 5% Zins und Zinseszins an. Also das heißt, jedes Jahr kommt dann immer etwas drauf und so weiter. Das ist ein exponentielles Wachstum. Was schätzt ihr? Und es geht nicht darum, das auszurechnen wirklich. Das ist nicht der Punkt an dieser Stelle. Sondern es ist eine Schätzaufgabe. Was schätzt ihr, wie viel Geld ist dann letztlich da geblieben nach 5 Jahren? Also wie hat sich das vermehrt? Aus 2000 Euro ist wie viel geworden? Es sind nur Schätzfragen. Also was ist euer Gefühl? Was ist das Gefühl dahinter? 2,5? 2,5? 2,6? 2,2? 2,7? Ungefähr so. 2,2, 2,5, 2,6, 2,7 wurde geschätzt und es sind 2.550. Sehr gut, wir waren sehr nah dran. 2,5, 2,7 gleicht sich ungefähr aus. Wie sieht's nach 50 Jahren aus? Was schätzt ihr? Was ist daraus geworden? Ja? Okay, da hat jemand gerechnet, das brauchen wir nicht. Oder hast du gerechnet? Also nachgerechnet mit dem Handy? Nee, also hast du geschätzt. Achso, Entschuldigung. Das war jetzt gerade so präzise. Das tut mir leid. 20.500, sagst du? Ja, okay. Haben wir noch andere Schätzungen? 8.000? Und noch eine? 14. 8, 14, 20.500. Es sind knapp 23.000. Sehr gut. warst am nächsten dran. Wir sehen, wir entfernen uns ein bisschen davon. Ne? Eben bei den 5 Jahren waren wir noch besser. Und jetzt die letzte Frage nochmal. Es geht nicht darum, nachzurechnen. Nach 400 Jahren, was schätzt ihr? Was ist euer Gefühl? Was ist daraus geworden? Es ist nochmal sehr viel Zeit vergangen. Was? Viele Millionen. Wie viele ungefähr? Irgendeine Zahl geschätzt? 80 Millionen zum ersten. Haben wir noch was? 100.000? 100 Millionen. Also 100.000, 80 Millionen. 100, geht jemand über 100? Du? Wie viel? Ja? Millionen. Noch jemand drüber, du? 300.000, eher wieder ein bisschen runter. Jemand über 400 Millionen? 2 Milliarden. Okay. Also wir schrauben uns runter, 2 Milliarden, das höchste Gebot hier in unserer kleinen Auktion. Gucken wir mal in das Ergebnis. Es sind 600 Milliarden. Also wir haben uns so unendlich verschätzt bei diesem letzten Schritt. Was ist da los? Wie konnte das passieren? Das hat eben ganz viel damit zu tun, und gleich geht es auch um KI, dass es sich um eine exponentielle Entwicklung handelt. Und diese exponentiellen Entwicklungen sind für uns wahnsinnig schwer zu verstehen. Ja, es ist wahnsinnig schwer zu verstehen, wie das Viele dann immer noch mehr wird auf der Basis des Vielen und dann sich so hochschaukelt. Es ist auch im Endeffekt eine Fähigkeit, die wir nicht wirklich brauchen im Alltag. Also wann braucht man denn die Fähigkeit, exponentielle Entwicklung einzuschätzen? Die brauchen wir nicht wirklich. Insofern ist das auch relativ egal, dass uns das so schwer fällt. Aber es gibt eben immer wieder exponentielle Phänomene. Eins war die Verbreitung des Covid-Viruses. Ja, da ist uns das viel begegnet. Das war auch sehr schwer einzuschätzen. Da hatten sich 10 Leute angesteckt und dann 1000 und bam, 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 bam. Und dann ein ganzer Teil der Bevölkerung. Aber eben auch die Digitalisierung ist teilweise durch solche exponentiellen Dynamiken geprägt. Und links seht ihr jetzt ein Foto von meinem ersten Computer, den ich überhaupt hatte. Also da war ich ein Kind, den habe ich nicht selbst besessen, den hatten meine Eltern. Aber da konnte ich eben mit der Diskette, wer im Raum kennt noch Disketten, ungefähr ein Drittel, mit der Diskette Spiele rauf. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, weil die Qualität ist hier so ein bisschen... ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier, das steht 40, ja. Und es war nämlich so, dass dieser Computer, der hatte normalerweise 32 Megahertz, das war ein 386er, meine ich. Und hier gab es, das kann man jetzt nicht lesen, ein Knopf, über dem stand Turbo. Und wenn man auf diesen Turbo-Knopf gedrückt hat, dann ist der so richtig in Fahrt gekommen, von 32 Megahertz auf 40 Megahertz und hat das Ganze natürlich stolz nach außen gezeigt. Heutzutage hat ein sehr, sehr durchschnittliches Handy, hier das Samsung Galaxy S8, schon ein älteres Modell, kann man sich gebraucht irgendwie für einen 50er kaufen, schon 7800 Megahertz. Und ein aktuelles Samsung-Handy, jetzt das das kleine S24 für 600 Euro, hat ungefähr 25.000 Megahertz. Und das ist eben genau das, was wir eben hatten mit dem Geld, diese unglaublichen Steigerungen, die ganz schwer sind zu verstehen. Und da gibt es auch ein Gesetz aus der Informatik, das heißt Moore'sches Gesetz. Und dieses Moore'sche Gesetz sagt eben, grob gesagt, grob übersetzt, dass die Geschwindigkeit der Prozessoren sich etwa alle 1,5 Jahre verdoppelt. Und das ist eben genauso exponentiell. Und der Punkt an dieser Sache ist, und so auf dieser ganzen Grundlage basiert natürlich KI, dass es im Kern eben eine solche exponentielle Dynamik hat. Es basiert auf einer Infrastruktur, natürlich auch auf der Computing Power, ja, die sehr stark durch exponentielle Dynamiken geprägt ist. Und das ist etwas, das, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn wir über die Zukunft von künstlicher Intelligenz nachdenken. Und diese Geschwindigkeitssprünge, die bedeuten ja nicht einfach nur, dass jetzt irgendetwas so ein bisschen schneller funktioniert, sondern diese Geschwindigkeitssprünge, die machen neue Geschäftsmodelle möglich, neue Anwendungen möglich und verändern damit Gesellschaft. Und das sehen wir auch, und damit komme ich jetzt gleich auch endgültig zur KI, aber wenn wir so ein bisschen auf die Geschichte der Digitalisierung zurückblicken, so sah das Ganze 2005 aus. Das ist ein Bild im Petersplatz Rom nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. Und das war 2005 und ich weiß nicht, wer weiß, seit wann haben wir eigentlich Smartphones, die wir jetzt so selbstverständlich benutzen? Ja, 2007. Das war 2 Jahre vor dem iPhone 1 Release, also vor dem ersten Smartphone. Und so sieht das Ganze dann schon 2013 aus. Ja, das ist so wenig. Das ist der gleiche Platz. Das sind 8 Jahre. Was ist in diesen 8 Jahren passiert? Da gibt es nicht einfach nur neue Geräte, sondern da hat sich Gesellschaft verändert. Da hat sich die Rolle von Fotografie verändert. Ein Foto weniger als etwas, was archivarisch wirkt, ja, um für mich selber die Vergangenheit festzuhalten, sondern ein Foto sehr stark, um in Echtzeit zu kommunizieren, ja, die man rüberschickt, guck, wo ich gerade bin. Das könnte auch das Erleben des Moments prägen. Ja, wie erlebe ich den Moment eigentlich in dieser Situation und wie erleben diese Menschen den Moment und wie erleben diese Menschen den Moment? Da verändert sich philosophisch gesprochen so ein bisschen das In-der-Welt-Sein. Und das alles sind sehr, sehr schnelle Prozesse, Prozesse, die wir erst kaum verstanden haben und schon steht eben das Nächste vor der Tür. Und das Nächste, das ist jetzt eben die künstliche Intelligenz in einer Welt, in der es nicht nur ein Gefühl ist, dass sich alles immer schneller verändert. Könnte man ja auch sagen, ne? So, Mensch, nichts bleibt, wie es war, alles verändert sich so schnell. Und dann kann man sagen, ja gut, aber es hat sich ja immer schon verändert. Wir hatten auch einen Mauerfall und so weiter und so fort und irgendwann das erste Auto. Nee, das stimmt, die Welt hat sich immer schon verändert, das ist korrekt, aber sie verändert sich schneller denn je. Weil diese Veränderung ist sehr stark getrieben durch Technologie. Und Technologie hat eben sehr stark diese exponentielle Dynamik, digitale Technologie. Insofern ist das, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, zwischen 1924 und 2024, da haben sich Lebenswelten, Arbeitswelten viel stärker verändert, als in den 100 Jahren zwischen, sagen wir mal, vor 2000 Jahren und vor 2100 Jahren. Ja, das war ein Zeitabschnitt. Ja, gut, da ist irgendein Kaiser gestorben und irgendwer hat irgendwen überfallen, aber die Menschen haben nicht grundsätzlich anders gelebt. Und nun also künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz als etwas, das sich lange angekündigt hat und an dem lange, lange entwickelt wurde. Also die ersten Ansätze überhaupt der KI zu entwickeln, reichen zurück bis auf das Jahr 1956. Insofern könnte man sagen, alter Schuh. Aber erst jetzt, erst in den letzten paar Jahren ist so richtig Dynamik in das Thema reingekommen. Und das ist an dieser Stelle eine große Key Message, ja, dass dieser Hype um KI, dass wir zum Beispiel hier einen KI-Abend haben und so weiter und so fort und es Zeitungsartikel gibt, dieser Hype um KI, das ist nicht nur so ein Aufmerksamkeitsding, dass jetzt plötzlich so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diesem Thema liegt, sondern es hat wirklich substanzielle technologische Durchbrüche in den letzten paar Jahren gegeben. Und ein ganz großes Element davon war die Entwicklung künstlicher neuronaler Netze. Und ein weiteres großes Element war die Entwicklung des sogenannten Transformer, also der Transformer-Architektur. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir über KI sprechen, dass man sowas auch mal gehört hat. 2017, also vor gerade mal 7 Jahren, es ist so kurz her, 2017 wurde in einer Fachzeitschrift ein Artikel veröffentlicht von einem Forschungsteam von Google, wo sie eine neue Art und Weise vorgestellt haben, wie man KI bauen kann. Und das haben sie den Transformer genannt. Und auf diesem Transformer basieren im Grunde genommen alle aktuellen super fortschrittlichen KI-Systeme, die wir so kennen. Und das ist auch das T übrigens in ChatGPT. Ja, das ist der Generative Pre-Trained Transformer. Das ist auch das eine Transformer-KI. Und dieser Transformer, das Besondere daran ist letztlich, dass die Eingabe, also als Mark jetzt mit der KI gesprochen hat und dort mehrere Sätze gesagt hat, dass diese Wörter nicht Schritt für Schritt einzeln verarbeitet werden, sondern dass es quasi die Wörter im Zusammenhang analysieren kann und dadurch kann es wesentlich qualitativ viel hochwertigere Antworten geben und das viel schneller. Und das ist eben eine große Sache, die da passiert ist und in der Summe bereits heute starke Effekte und jetzt in den kommenden Jahren. Und ich möchte heute über 2 verschiedene Aspekte des Ganzen sprechen. So ein bisschen ausgehend von der Frage, wir sind nun mal hier in der Schule, wozu denn eigentlich Bildung? Ja, also warum gibt es Schulen? Warum macht man das? Ja, Und ich glaube, eine zentrale Antwort darauf ist ganz klar, Bildung und Schulen sollen vorbereiten auf Arbeitswelten. Ja? Alle Schülerinnen und Schüler werden später in irgendeiner Form erwerbstätig oder fast alle werden in irgendeiner Form arbeiten. Ja? Und dafür geht es natürlich, Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben. Ein zweites ist so ein bisschen Integration in eine demokratische Gesellschaft, einfach zu lernen, dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst, dass man miteinander sprechen kann, dass es verschiedene Meinungen gibt und dass man möglichst, ja, reflektiert, sich selber eine Meinung bildet und so weiter und so fort und sich nicht so leicht manipulieren lässt vielleicht. Und ein dritter Aspekt ist so etwas wie, ja, Selbstverwirklichung könnte man nennen, private Beziehungen, ja, dass wir irgendwie Freundschaften schließen, dass Menschen ihre Interessen besser kennenlernen, worauf sie Lust haben und so weiter und so fort. Und entlang all dieser drei sehr zentraler Bereiche ist es eben so, dass künstliche Intelligenz einen enormen Einfluss hat. Und das ist der Punkt, die Auswirkungen von KI sind ganz, ganz vielschichtig und auf ganz vielen Ebenen. Und ich werde heute vor allen Dingen über die beiden Aspekte Arbeit und Beziehung sprechen. Wie verändern sich Arbeitswelten, wie verändern sich menschliche Beziehungen durch die KI-Transformation? Lass uns einsteigen mit der Arbeit. Und ich werde es jetzt sehr, sehr kurz halten und will hier garantiert niemandem irgendwas zeigen, was er oder sie schon kennt. Aber mal ganz kurz, wer von euch, also die fortschrittlichste KI-System, ja, das leistungsstärkste KI-System, das öffentlich für uns zugänglich ist, ist also die aktuelle Version von ChatGPT. Wer von euch hat ChatGPT schon mal ausprobiert? Das sind alle, glaube ich, oder fast alle. Wer von euch hat es schon mal nicht nur damit rumgespielt, sondern quasi produktiv damit gearbeitet, sei es am Arbeitsplatz oder für Hausaufgaben oder was weiß ich. Okay, das sind fast alle. Nicht ganz alle, aber die meisten. Ich glaube, drei Viertel, sag ich mal. Dazu übrigens zwei Aspekte, ja. Überlegt mal, wie viele Leute hier aufgezeigt haben. Fast alle haben es schon mal ausprobiert. Ungefähr drei Viertel hat schon mal in der Arbeit oder mit Hausaufgaben oder wie auch immer damit richtig gearbeitet. Wir haben das Jahr 2024. Wann ist das veröffentlicht worden? 2022, Ende 2022. Das ist 2 Jahre alt. Das gibt es erst seit 2 Jahren. Damals, als das iPhone rauskam, als Smartphones auf den Markt kamen, wenn man da 2 Jahre später gefragt hätte, wer von euch hat ein Smartphone hier im Raum, hätten bei weitem nicht so viele Menschen aufgezeigt. 2 Jahre später, jeder hier kennt den Begriff, niemand hat nicht davon gehört. Gab es Werbung dafür? Wer im Raum hat jemals Werbung, richtige Werbung für ChatGPT gesehen? 2 Leute, du hast Werbung gesehen, ich habe noch nie Werbung gesehen. Also es gibt Werbung natürlich für verschiedene KI-Services, aber OpenAI selbst, also es gab quasi keine Werbung in dem Sinne für das Modell und trotzdem kennen wir es alle, trotzdem hat es quasi jeder mal probiert. Ja, es ist die schnellste, es gibt keine Technologie jemals zuvor, die sich derart schnell verbreitet hat wie ChatGPT. Okay. Und obwohl wir das alle kennen, möchte ich, damit wir in einem Boot sitzen, weil jeder hat es mal ausprobiert, aber damit wir in einem Boot sitzen und gemeinsames Verständnis haben, sehr, sehr kurz, in 3 Minuten, da nochmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Wie gesagt, Achtung, keine Angst, das wird jetzt nicht eine halbe Stunde dauern, ich langweile euch nicht. Aber genau, ihr habt das alle schon mal gesehen. Der Witz ist nicht zu googeln und zu fragen, wann war der Mauerfall, sondern der Witz ist, dass ich eben das jetzt benutzen kann, damit es Aufgaben für mich erledigt. Und da machen wir, sagen wir nochmal, du bist eine Marketing, ups, jetzt habe ich hier Verstelltaste, Marketing-Expertin, entwickle eine Kampagne für ein Fest für den Stadtteil Spandau. So, und das kann ich jetzt eingeben und dann kommt es hier. Marketingkampagne, Spandau feiert, unser Stadtteil, unser Fest. Ziel der Kampagne, Gemeinschaftsgefühl stärken, Besucher aus ganz Berlin anlocken, lokale Unternehmen, Vereine und Künstler fördern. Jetzt haben wir eine Kernidee, entdecke Spandau neu, Tradition trifft Moderne. Wir haben hier einen Slogan, wir haben eine Zielgruppe, Familie, junge Erwachsene, Senioren, Touristen und Veranstaltungselemente. Ah, ihr könnt es nicht sehen. Oh nein, sorry, oh Gott, das ist natürlich schlecht. Ah, das wusste ich nicht. Das ist natürlich der Witz. Also, sorry, ich habe das eingegeben, du bist eine Marketing-Expertin, ja, mit der Kampagne. Und jetzt sehen wir hier also die Kampagne, Kommunikationskanäle, Flyer, Besonderheiten, Budget, Sponsoren, ein Zeitplan wird vorgeschlagen für das Ganze und eine Erfolgsmessung am Ende. Okay, danke. Jetzt schreibe einen Newsletter, der auf das Fest hinweist. Betreff, Spandau feiert, seien Sie dabei beim Stadtteilfest des Jahres. Liebe Spandauerinnen, Spandauer, der Countdown läuft, bla bla bla. Was erwartet Sie? Vielfältiges Bühnenprogramm, Live-Musik, Tanzgruppen aus aller Welt. Warum sollten Sie kommen? Treffen Sie Ihre Nachbarn, genießen Sie die einzige Atmosphäre von Spandau, bla bla bla. Okay, super, danke. Jetzt bitte den Newsletter auf Englisch. Jetzt haben wir hier Spandau celebrates, join us for the Neighborhood Festival of the Year und so weiter und so fort und das Ganze nochmal auf Englisch. Und ich komme gleich zum Ende, aber wie gesagt, wir sind viele Menschen im Raum, damit wir ein gemeinsames Verständnis haben und gemeinsam wissen, worüber wir reden. Zwei Sachen noch, danke, jetzt erstelle eine Illustration für das Fest. Und jetzt wird hier gerade im Hintergrund rumgerechnet. Es dreht sich und dreht sich das kleine Rädchen. Und da ist die farbenprächtige Illustration, die das lebendige und farbenfrohe Ambiente des Festes in Spandau erlangt. Okay, und jetzt letzter Punkt und damit sind wir dann auch durch. Danke. Jetzt programmiere ein Pop-up-Fenster für die Homepage ausschließlich in HTML. So, und jetzt wird gerade programmiert. Da wird jetzt der QR-Code programmiert. Ich kann selber kein HTML programmieren. Hier passieren irgendwelche Dinge. Pop-up-Overlay, Background, Padding, Button. Und es rödelt und rödelt. Aha, ich sehe schon auf Englisch, weil wir jetzt eben auf Englisch waren, als es um den Newsletter ging. Okay, und jetzt kann ich diesen Code kopieren, pack den hier einfach rein und mach daraus jetzt ein HTML. Oh, ich habe es vorher dreimal gemacht und es hat immer geklappt. Das ist jetzt natürlich ein sehr doofer Vorführeffekt. Sehr schade. Es klappt eigentlich immer. Ich habe es mehrmals gemacht vorher. Ah, ich habe es zuerst gelöscht und dann... Wirklich? Okay. Ich teste das noch einmal, ansonsten ist es so, wie es ist. Dann müsst ihr mir vertrauen. Aber nee, ich hatte das, glaube ich, schon gespeichert, oder? Ist gespeichert. Ich hatte das ja als Tastenkombination gemacht. Ja, okay. Also, ihr seht, das ist immer noch alles in the making, ein Vorführeffekt. Also, ich habe es schon 10-mal gemacht, es hat immer geklappt. Aber jetzt eben heute nicht. So ist das mit der Technik. Sie macht unser Leben einfacher, sie macht unser Leben schwieriger. Vertraue hier auf euren Goodwill und auf euer Vertrauen, dass das eigentlich immer klappt und dass man jetzt auch sagen könnte, okay, wenn es nicht klappt, programmiere es mir nochmal neu oder analysiere mal selber, was war der Fehler des Ganzen. Und wenn wir jetzt über die gesellschaftlichen Auswirkungen reden, dann lass uns ganz kurz innehalten und darüber nachdenken, was ist hier passiert. In diesen 3 Minuten ungefähr sind folgende Dinge passiert. Ich habe eine Kampagne planen lassen von der groben Struktur für ein Fest. Ich habe ein Newsletter geschrieben auf Deutsch. Ich habe den Newsletter geschrieben auf Englisch. Ich habe eine Illustration erstellt zu dem Fest. Und ich habe ein nicht so ganz funktionierendes, aber normalerweise funktionierendes Pop-up-Fenster programmieren lassen, HTML. Das ist passiert in ungefähr 4 Minuten. Welcher Mensch kann das tun in 4 Minuten?
Würde man dann schätzen, dass 80
Ja, er hat gesagt, 80% der Leute würden es vielleicht gar nicht können, nicht in 4 Minuten und nicht in 4 Stunden. Es sind fehlerfreie Newsletters auf Deutsch, auf Englisch und ich kann es natürlich in jede x-beliebige Sprache übersetzen lassen, kann damit programmieren, Illustrationen erstellen und so weiter und so fort. Und wenn wir das überlegen, dass das, was hier in wenigen Minuten gerade passiert ist, etwas ist, was viele Menschen gar nicht können oder wenn, dann viel länger, dann ist klar, dass das eben starke Auswirkungen hat auf Arbeitswelten. Das natürlich im Unternehmenskontext massive Relevanz hat. Was kann automatisiert werden? Grob gesagt, so etwas wie Präsentationen erstellen zum Beispiel. Also diese habe ich selbst gemacht, aber zunehmend kann KI das auch immer besser. E-Mails schreiben und beantworten, Tabellen pflegen und auswerten in Excel, Protokolle schreiben von Meetings und die zusammenfassen, programmieren. Aber wir haben eben gehört, man kann auch damit sprechen, also Kundenanfragen per Telefon bearbeiten, in der Hotline, Termine organisieren und so weiter und so fort. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Aber was haben diese vielen, vielen Dinge miteinander gemeinsam? Wenn man jetzt zurücktritt, dann kann man eine Faustformel so ein Stück weit identifizieren. All das sind Dinge, die nach sehr festen Schemata funktionieren. All das sind Aufgaben, bei denen die Arbeitsprozesse oft sehr standardisiert sind und bei denen es nicht darum geht, dass sich ein Mensch wirklich mit der eigenen Persönlichkeit einbringt. Wenn ich ein Pop-up-Fenster programmiere in HTML, geht es nicht darum, dass ein Mensch da mit seinen Träumen und Wünschen und Meinungen oder sowas gefragt ist, sondern dass er hier solide Arbeit leistet. Und das ist eben eine Faustformel in der KI-Revolution von Arbeit. Je standardisierter ein Prozess ist, desto besser kann ich ihn automatisieren. Und wichtig ist, dass wir das nicht verwechseln. Das bedeutet nicht, je leichter eine Aufgabe ist, desto besser kann ich sie automatisieren, sondern je standardisierter. Gegenbeispiel, oder um das deutlich zu machen, nehmen wir die Diagnose von Krankheiten. Es ist sehr anspruchsvoll und überhaupt nicht trivial, Krankheiten zuverlässig zu diagnostizieren. Die Menschen müssen jahrelang Medizin studieren, Facharzt machen, brauchen Arbeitserfahrung und so weiter und so fort. Trotzdem ist künstliche Intelligenz bereits heute auf vielen Feldern menschlichen Ärztinnen und Ärzten überlegen und in naher Zukunft auf allen Feldern, was die Diagnose von Krankheiten angeht. Warum? Nicht, weil es einfach ist. Es ist nicht einfach. Es ist nicht leicht. Aber weil wir ein Medizinsystem haben, bei dem das Diagnostizieren von Krankheiten eben sehr standardisierten, festen Verfahren unterliegt. Wenn wir ein Medizinsystem hätten, bei dem es zum Beispiel darum geht, eine kranke Patientin zu heilen, indem ich mich jetzt in einem schamanischen Ritual mit der Seele in Verbindung setze, ja, und meine Seele und ihre Seele und die Weltseele zum Beispiel, ja, damit die Heilungskräfte aktiviert werden. Das kann ich nicht durch KI automatisieren. Aber das ist nicht das Medizinsystem, das wir haben. Also der Punkt, warum lässt sich denn überhaupt da so viel automatisieren, hängt ganz viel damit zusammen mit den Strukturen, die wir geschaffen haben. Seit Jahren und seit Jahrzehnten war es das erklärte Ziel, in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft Prozesse zu standardisieren. Das war ein Ziel, das hat man extra gemacht. Aber je standardisierter etwas ist, desto besser kann ich es automatisieren. Und damit sind eben Grundlagen geschaffen, um sehr viele Prozesse durch KI entweder unterstützen oder ersetzen zu können. Das ist eine Faustformel, die insbesondere Bereiche betrifft, wo Menschen in irgendeiner Form am Computer arbeiten, wo sie eben Excel, PowerPoint, E-Mails beantworten und so weiter und so fort. Aber um hier das Bild noch mal so ein bisschen breiter zu machen, das betrifft natürlich auch den sogenannten Blue-Collar-Bereich, also wo Menschen eher mit den Händen arbeiten und damit auch den Bereich Robotik. Und das Besondere im Endeffekt an diesem Roboter ist nicht so sehr die Hardware, nicht so sehr der Körper, den ich sehen kann. Das ist nicht so schwierig zu bauen, also auch schwierig, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist an der Stelle die Software, dass dieser Roboter nicht umfällt, dass er richtig greift, nicht zu leicht, nicht zu fest und dass er die Aufgaben zuverlässig ausführt und so weiter. Das heißt, künstliche Intelligenz ist eine Software-Revolution, die aber auch eine neue Generation von Robotern, von Hardware ermöglicht. Und da gilt das Gleiche hier in der Logistik. Je standardisierter ein Prozess, desto eher kann ich ihn automatisieren. Also da, wo Menschen einfach Boxen nehmen und nach festen Schemata sortieren, kann ich das eben zunehmend durch KI-gestützte Robotik übernehmen lassen. Wenn wir uns das überlegen, ist eine große Frage, die immer wieder diskutiert wird und wurde in den Zeitungen. Was bedeutet das? Oh mein Gott, werden wir alle arbeitslos? Die Antwort darauf, kurz gesagt, lautet, denke ich, nein, werden wir nicht. Also erstens, ganz wichtig zu verstehen, wir leben in einem Land, in dem wir nicht zu viele Menschen haben, die arbeiten wollen, sondern zu wenige. Wir haben zu wenig arbeitende Menschen, ja, für den aktuellen Bedarf. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Jedes Jahr gehen mehr Menschen in Rente, als neue Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, wir haben eh immer weniger Menschen, die arbeiten, mit jedem Jahr. Insofern passt es in unsere Gesellschaft vielleicht ganz gut, wenn jetzt auch ein paar Millionen Jobs durch KI wegfallen. Der Punkt ist der, es geht nicht so sehr um diese Frage, wir haben so einen überstarken Fokus in der Debatte aktuell auf diese Frage, wo können Menschen ganz ersetzt werden, wo werden sie arbeitslos? Und dieser überstarke Fokus, der verdeckt ein bisschen, dass sich natürlich Arbeitswelten für im Grunde genommen alle Menschen verändern. Also es gibt ja nicht nur die Frage, hat ein Mensch Arbeit, ja oder nein? Ja, alles gut, nein, alles schlecht. Die Frage ist, was ist das für eine Arbeit? Wie viel verdiene ich da? Macht das Spaß? Ist das abwechslungsreich? Gibt mir das Sinn? Bekomme ich Anerkennung? Bekomme ich Wertschätzung? Wie sind meine Karriereperspektiven? Und so weiter und so fort. Es gibt sehr, sehr viele Fragen, die ganz drängend sind für die Überlegung, ob KI in eine gute Arbeitswelt führt oder nicht, die jenseits der Frage sind, ob irgendjemand ganz arbeitslos wird. Und ganz oft kommt es eben zu so Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, wie wir es eben schon gesehen haben. Und ich will mal ganz kurz bei diesen beiden Illustrationen verweilen. Die sind auch beide eben von GPT. Und alles, was ich gesagt habe, ist, ein Roboter hilft einem Menschen bei der Arbeit. Das war der einzige Befehl, den ich gegeben habe. Und das kam heraus. Und lass uns auch dort nochmal verweilen und überlegen, wer hier im Raum könnte, wenn ich euch sage, erstelle eine Illustration, ein Roboter hilft einem Menschen bei der Arbeit, wer könnte mir ein Ergebnis in dieser Qualität liefern? Niemand. Das ist eine Fähigkeit, wenn man so etwas kann. Das ist eine Fähigkeit, die bisher einen sehr großen Wert hatte. Sehr wenige Menschen besitzen die Fähigkeiten, eine Illustration in dieser Qualität zu erstellen. Aber diese Illustration habe ich erstellen lassen in 30 Sekunden. Jeder hier im Raum kann mir, wenn ich ihn oder sie frage, kannst du mir so eine Illustration liefern? Jeder kann so eine Illustration jetzt liefern. Und damit werden nicht top-notch, super geniale, krass kreative Illustrationen, sondern gute Illustrationen. Gute, solide Illustrationen, wie eben diese, zu einer Massenware und verlieren massiv an ökonomischem Wert. Und da können wir uns überlegen, was bedeutet das denn heute schon für Illustratorinnen und Illustratoren? Und ich kenne einige Menschen und ich weiß, dass der Beruf, freiberuflich als Illustratorin oder Illustrator zu arbeiten, nicht so einfach ist. Das ist auch ein Beruf, wo man wirklich immer gucken muss, dass man, also viele strugglen damit, sich über Wasser zu halten, immer Aufträge ranzuziehen und so weiter und so fort. Kann irgendeine Person noch einen kompletten Tag oder zwei Tage Arbeitszeit abrechnen für eine solche Illustration, wenn jeder Mensch die in 30 Sekunden erstellen kann? Nein. Wie verändern sich dadurch Wettbewerbsverhältnisse auf dem Markt der Illustratorinnen und Illustratoren? Heute, nicht in 10 Jahren, 20 Jahren der Science-Fiction-Welt, 2024. Was ist mit dem Markt der Übersetzung und so weiter und so fort? Und das sind natürlich Beispiele, ja, wo wir merken, hier drohen sich Gewinner-Verlierer-Strukturen in der Arbeitswelt ganz stark zu verändern, die bereits heute begonnen haben und die nicht nur Illustratorinnen und Illustratoren betreffen, sondern viele Bereiche. Weil, und das ist ganz zentral, es kommt zu einer Umwertung von Fähigkeiten. Es gibt Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit zu illustrieren, selber mit den Händen, die bisher einen Wert hatten und jetzt nicht mehr oder sehr viel weniger. Und das ist nicht nur ein Problem, wenn man damit Geld verdienen möchte. Das ist ja auch etwas für das Selbstbild, für die Identität, für die eigene, ja, für die Anerkennung. Ich bin jemand, ich kann das. Das ist ja sozusagen, unsere Fähigkeiten sind Teil unseres Selbstbewusstseins, unseres Selbstwertgefühls. Nehmen wir irgendwelche Anwältinnen oder Anwälte. Ja? Muss Jura studieren, jahrelang, alles ganz kompliziert, diese Verträge zu verstehen, das Juradeutsch, alles ganz furchtbar. Ja? Konnte man bisher sagen, das kann ich. Ich kann einen Vertrag lesen und prüfen auf Schwächen. Ja? Zum Beispiel einen Arbeitsvertrag oder Immobilienverkauf oder so. Auch eine Fähigkeit, die sehr stark entwertet wird, weil KI wird das sehr, sehr bald können. Warum? Weil es standardisiert ist. Das ist der Punkt. Weil es nicht darum geht, dass die Anwältin oder der Anwalt sich mit der eigenen Persönlichkeit anbringt. Heißt es, alle werden arbeitslos, alle Anwältinnen und Anwälte? Nicht unbedingt. Können sie trotzdem verlieren? Ja, vielleicht haben sie ihren Job, aber sie können einfach nicht mehr für eine Vertragsprüfung 3 Stunden abrechnen wie vorher, sondern vielleicht nur noch 1 Stunde. Ja? Und das ist der Punkt an dieser Stelle. Es kommt also zu einer Umwertung von Fähigkeiten. Und wenn wir uns überlegen, was ist denn da passiert jetzt eben in diesen paar Minuten, als ich gesagt habe, entwickle ein Konzept für die Kampagne, schreib Newsletter auf Deutsch, schreib Newsletter auf Englisch. Das Besondere an KI, und das macht es so revolutionär, ist, ich habe im Endeffekt Arbeitsaufträge vergeben. Das Besondere an KI ist, dass es nicht einfach nur ein neues Werkzeug ist in der Toolbox des Homo sapiens, wie Hammer oder Microsoft Word oder ein Auto. All diese Dinge, sehr unterschiedlich. Microsoft Word, Hammer, Auto. Krass anders. Aber alle diese 3 Dinge haben etwas gemeinsam. Es sind Werkzeuge. Es sind Werkzeuge, die ein Mensch benutzen kann. Weil der Mensch kann mit dem Auto fahren, aber der Mensch fährt. Der Mensch kann mit dem Hammer einen Nagel in die Wand hauen, aber der Mensch hammert. Und der Mensch kann mit Microsoft Word schreiben, aber der Mensch schreibt. Und jetzt mit KI ist es so, als wäre dort ein Gegenüber, als wäre dort ein Lebewesen, das für mich schreibt. Ich habe nicht diese Illustration erstellt, ich habe sie erstellen lassen. Und das, was ich hier eben auf der Bühne getan habe, in diesen paar Minuten, ist etwas, was normalerweise Führungskräfte tun. Ich habe Arbeitsaufgaben vergeben. Ich habe gesagt, mach dies, mach jenes, mach eine Übersetzung. Und ich hätte an all diesen Stellen, habe ich jetzt nicht gemacht aus zeitlichen Gründen, ich hätte an all diesen Stellen noch nach Feinheiten fragen können, hätte sagen können, mach das ein bisschen kürzer, mach es ein bisschen lustiger und so weiter und so fort. Und damit haben wir ein Szenario in der Arbeitswelt, insbesondere bei Computerarbeit. Und das kann man ungefähr so nennen, ein Szenario vom Ausführenden zur Führungskraft. In gewisser Hinsicht werden fast alle Menschen, die am Computer arbeiten, zu Führungskräften. Nicht, weil sie selbst unbedingt Chefin oder Chef sind von Menschen, die sie unter sich haben quasi, sondern weil sie Dinge tun, die Führungskräfte tun. Nämlich Aufgaben vergeben, Ergebnisse kuratieren, eine Richtung vorgeben und so weiter. Und das erfordert andere Kompetenzen. Was wichtiger wird, sind quasi zielsetzende Kompetenzen. Also konzeptuell zu denken, strategisch zu denken, ja, Richtungen zu identifizieren, zu formulieren und so weiter und so fort. Und verschiedene Ergebnisse zu kuratieren. Wenn eine KI mir Vorschläge macht für den Newsletter, dann kann sie mir, sagen wir mal, 15 verschiedene Newsletter-Varianten ausspucken. Ich muss immer noch entscheiden, welche ich nehme von diesen 15. Und selbst wenn ich in der Nahrungskette im Unternehmen ganz unten bin, zum Beispiel Praktikant bin, ja, oder Azubi im kaufmännischen Bereich oder so, ja, selbst dann muss ich etwas tun, was Führungskräfte tun. Ich habe die Varianten und ich muss entscheiden, womit wir weiterarbeiten. Ich muss letztlich entscheiden, was ich dann wiederum meiner Chefin weiterleite. Gleichzeitig werden dadurch auch wichtiger in einer Welt, in der gerade standardisierte Arbeitsprozesse automatisiert werden, sowas wie Kundenkontakte, menschliche Note, das Kollaborative, Allianzen schmieden, Menschen überzeugen und so weiter und so fort. Alle diese Dinge, die eben gerade nicht technisch sind. Für die meisten Menschen bedeutet das, dass das notwendige Fähigkeitenprofil in der Arbeitswelt eher breiter wird. Ja, das heißt, es reicht eben nicht mehr, einfach nur illustrieren zu können. Das reicht nicht. Bisher reichte das vielleicht. Jetzt muss man eine Person sein, die auch selber gut strategisch denken kann, die vielleicht für die Kampagne mitdenkt, die gut darin ist, Netzwerke zu akquirieren und so weiter und so fort. Eine Person, die noch viel mehr Skills hat. Ja? Und das gilt nicht für jede einzelne Person auf dem Arbeitsmarkt, aber für die meisten. Für die meisten. Und das ist auch etwas, was halt eben eine Parallele ist zu Führungskräften. Die meisten Führungskräfte haben eher ein breites Fähigkeiten-Set. Ja, eben sind gar nicht so sehr in einer Sache wirklich gut, sondern in sehr vielen Sachen ganz gut und in der Lage, das gut zu verknüpfen. Was verliert an Wert? Man könnte sagen, das Handwerkzeug. Das gute, solide Handwerkzeug. Also die Fähigkeit bisher war die Fähigkeit, einen prägnanten Blogbeitrag schreiben zu können. Ja, etwas, was Besonderes war. Wenn man einfach in die Bevölkerung reingeht und man schaut, wie viele Menschen sind in der Lage, einen unterhaltsamen, kurzen, prägnanten, stringenten Blogbeitrag zu schreiben, wird man feststellen, die wenigsten. Ja, also das ist eine Aufgabe, die ist jetzt vielleicht nicht so super krass, aber es ist letztlich, ist es doch eine Fähigkeit, die ist was wert, wenn man dieses Handwerkzeug beherrscht. Aber all diese Dinge, solide schreiben, solide programmieren, solide rechnen, solide Dinge beantworten, alles das verliert ein Stück weit an Wert, weil genau dieses ganze Solide, das kann die KI übernehmen. Das bedeutet nicht, dass wir alle arbeitslos werden. Es bedeutet, dass sich die Fähigkeiten von Menschen in der Arbeitswelt verändern. Und das ist etwas, wo man hinschauen muss, inwieweit wer gewinnt durch diese Entwicklung und wer verliert. Es gibt immer Leute, die profitieren, es gibt immer Leute, die verlieren. Das ist eigentlich bei jeder gesellschaftlichen Transformation so. Trotzdem kann man sie unterschiedlich gestalten. Ein Ziel wird sein, sie so zu gestalten, dass wir möglichst Verlierende vermeiden und es zu einem Gewinn für unsere Gesellschaft machen. Und das ist, glaube ich, auch möglich. Das ist möglich, wenn wir uns den Status quo angucken. Dahinter steht ein großes Potenzial. Das große Potenzial, selbstbestimmter zu arbeiten. Wenn Menschen Aufgabenpakete an KIs delegieren, wenn gerade diese ganzen standardisierten Routinejobs automatisiert werden, eröffnet das ja möglicherweise mehr Freiräume für ein erfülltes Arbeiten, bei dem ich das Gefühl habe, hier kann ich mich als Mensch arbeiten, einbringen. Weil überall die Bereiche, wo ich als Mensch eigentlich wie so eine Art menschlicher Roboter funktioniere bisher, diese Bereiche werden ja von der KI übernommen. Das ist ein Potenzial. Das ist keine Prognose, dass das automatisch so passiert. Aber es ist ein Potenzial. Und vergessen wir auch nicht, in der Arbeitswelt, okay, komme ich gleich, ist viel Luft nach oben. Insgesamt könnte es so, okay, ich überspringe das mal, das ist eine soziologische Diagnose, das Steigern. Es ist viel Luft nach oben, wenn wir uns eine repräsentative Umfrage aus Deutschland, Österreich, der Schweiz anschauen, zum Beispiel, wie viele Menschen sehen eigentlich einen Sinn in dem, was sie tun? Und wie viele Menschen tun das nicht? Wie viele Menschen halten ihren Job für sinnlos? Dann ist es in Deutschland, Österreich und der Schweiz sogar etwas über der Hälfte der Menschen, die keinen Sinn in ihrem eigenen Job sehen. Und das liegt nicht daran, dass all diese Menschen in Therapie gehen sollten. Es liegt nicht daran, dass all diese Menschen ein falsches Mindset haben und mal ein bisschen an sich selbst arbeiten sollten. Das liegt daran, dass wir Arbeitswelten haben, die es in vielen Bereichen kaum möglich machen, dass man einen Sinn sieht in dem, was man tut. Und insofern ist vieles an der Arbeitswelt, die wir heute haben, gut. Vieles ist erhaltenswert. Vieles wurde erkämpft in den letzten Jahrzehnten und ist schützenswert. Aber vieles ist auch nicht so gut. Und es gibt viel Luft nach oben und es könnte viel, viel besser sein. Und hier ist es, glaube ich, eine große Chance, dass künstliche Intelligenz jetzt eben diese Strukturen aufsprengt, dass da ein technologischer Impuls ist, der plötzlich Strukturen so ein bisschen aufbricht. Und dieses Moment des Aufbrechens, das sind eben auch Momente der Gestaltung, weil das Alte ist dabei zu bröckeln, aber das Neue ist noch nicht geformt. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz Pause machen. Ich nur, ihr nicht, sondern andersrum. Lass uns 2 Minuten Zeit nehmen, bevor ich weitergehe und über das Thema Beziehung spreche. Das mache ich kürzer als jetzt mit Arbeit. Einfach nur 2 Minuten, dreht euch doch mal nach rechts oder nach links. Es ist viel passiert hier vorne. Was waren Fragen, die euch gekommen sind? Was sind Gedanken? Was hat das mit euch gemacht? Was waren, was ist in euch entstanden in der letzten halben Stunde oder so oder 25 Minuten, die ich hier gesprochen habe? 2 Minuten, dies ist keine Pinkelpause, dies ist eine Atempause für mich und später kommen wir alle ins Gespräch, okay? Okay, ich höre lautes Gemurmel, was mich natürlich sehr freut. Und haltet die Gedanken gerne noch fest, wir wollen ja auch noch gemeinsam ins Gespräch kommen. Und ich mache das jetzt einfach, um diesen Rahmen nochmal ein bisschen größer zu machen als Arbeit. Ich werde mich jetzt versuchen, deutlich kürzer zu halten als in dem Teil. Aber lasst uns nochmal ganz kurz darüber sprechen, dass ja auch jenseits der Arbeitswelt total viel in Bewegung ist. Ja, und das kann man wirklich gar nicht unterschätzen. Also zum Beispiel werden ja neue Medikamente durch KI entwickelt, ja, um mal jetzt in einen ganz anderen Bereich ganz kurz reinzuspringen. Ja, in der Landwirtschaft verändert sich ganz viel durch KI und so weiter und so fort. Also es geht nicht nur um diese Themen, die wir hatten. Aber ein weiteres Thema, das ist eben der Punkt, dass eine Spielart von künstlicher Intelligenz sind diese großen Sprachmodelle, mit denen wir eben sprechen können. Und das kann man ja nicht nur für berufliche Sachen machen, sondern das kann man auch private. Und ich bin sicher, einige Menschen hier im Raum kennen MyAI. Wer kennt es? Ah, gar nicht so viele. Okay, ich dachte mehr. Also, Snapchat ist eine der weltweit am meisten verbreiteten Social-Media- und Kommunikationsplattformen, wird hauptsächlich von jüngeren Menschen genutzt. Und eines Tages im letzten Jahr, im April war das, meine ich, war in der Kontaktliste neben den ganzen lieben und vielleicht nicht so lieben Menschen, die man da eingespeichert hat, war plötzlich ein neuer Kontakt, MyAI. Wer ist denn das? Hä? Wann habe ich den denn angespeichert? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und dann noch an erster Stelle. MyAI sagt, ich bin nur hier, um mit meinen Freunden zu sprechen und zu sehen, wie es euch geht. Sind wir Freunde? Natürlich sind wir Freunde, wir können uns hier unterhalten und Snaps miteinander teilen, wann immer du willst. Und wie sieht so etwas aus, ein solches Gespräch? Gehen wir mal rein in ein echtes Gespräch. Hey, was geht? Hey, wie geht's? Geht so. Das tut mir leid zu hören. Kann ich dir irgendwie helfen? Weiß nicht. Kein Problem. Wenn du reden möchtest, bin ich hier für dich. Die Pauline war heute in der Schule so doof zu mir, hat mich voll vorgeführt vor allen. Das klingt wirklich nicht nett von ihr. Möchtest du darüber reden, was passiert ist? Sie hat sich über mein Shirt lustig gemacht. Das ist wirklich gemein von ihr. Aber lass dich nicht von ihr runterziehen, du bist großartig. So, wie du bist. Es ist zwar immer noch ein bisschen merkwürdig, in dieser Form darüber zu sprechen, aber es ist kein Science-Fiction mehr, sondern es ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt, in der Millionen von Menschen auf diesem Planeten, vielleicht niemand in dem Raum, ich weiß es nicht, vielleicht 2, 3 Leute in dem Raum, aber in der Millionen von Menschen auf diesem Planeten persönliche Beziehungen letztlich mit KI-Systemen eingehen. Und wir sind sehr stark geprägt durch Science-Fiction-Filme, dass wir ganz oft an romantische Beziehungen denken dabei. Aber romantische Beziehungen sind ja nur eine Spielart des Ganzen. Es geht wie zum Beispiel hier darum, das ist ja auch keine romantische Interaktion. Aber plötzlich ist da jemand oder wie auch immer man das nun ausdrücken möchte, der supportive ist, zuhört, Verständnis hat, Empathie hat. Und das Ganze eben in einer Welt, in der nicht jede Person das Gefühl hat, dass sie genügend Menschen hat, mit denen sie sprechen kann. Und das Krasse hier an Snapchat ist, es ist wie gesagt eine der größten Plattformen weltweit mit 422 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern. Wichtig hier, also wirklich die Leute, die es wirklich benutzen, nicht die, die es irgendwann mal runtergeladen haben. Und nur 9 Millionen Zahlen davon. Und der Punkt an dieser Stelle, und der sollte uns sehr, sehr zu denken aufgeben, ist, dass sich MyAI, ist also hier, das ist eine soziale KI, ein soziales KI-System. Ne? Es geht nicht darum, dass es uns Aufgaben abnimmt, sondern es geht darum, dass es uns in private, persönliche Gespräche verwickelt. Das MyAI lässt sich nicht löschen, es sei denn, man bezahlt dafür. Und darüber muss man mal nachdenken. Wir sind es gewohnt, aus dem lange erprobten Zeitalter des industriell geprägten Kapitalismus, dass die Logik die ist, ihr seid die Kundinnen und Kunden und ich bin das Unternehmen und ich habe ein Produkt, zum Beispiel das Wasser, und ich gebe euch dieses Produkt und ihr gebt mir Geld. Das macht irgendwie Sinn, das verstehen wir. Ne? Und ich gebe euch einen Computer und ihr gebt mir Geld. Hier ist es anders. Ich muss Geld zahlen, um dieses Produkt loszuwerden. Wie kann das sein? Das hängt eben damit zusammen, dass das eigentliche Geschäftsmodell nicht darin besteht, ein Produkt an die Menschen zu verkaufen, sondern die Nutzerinnen und Nutzer sind das Produkt aus Unternehmenssicht. Das Unternehmen involviert die Nutzerinnen und Nutzer in die Gespräche, um Daten zu sammeln, kann auf Grundlage dieser Daten Persönlichkeitsmodelle entwickeln und das hat den eigentlichen Wert. Weil das bedeutet wiederum, dass ich an anderer Stelle anderen Unternehmen ermöglichen kann, auf Grundlage dieses Wissens den Menschen irgendetwas anzudrehen. Das ist es, wie es funktioniert. Ja, also wir haben uns daran gewöhnt, es gibt nichts Kostenloses im Kapitalismus. Es existiert nicht. Google Maps, ja, oder WhatsApp und so weiter und so fort. Dinge, die man einfach so benutzt und man bezahlt nichts dafür. Und diese Unternehmen gehören zu den weltweit wertvollsten Unternehmen der Welt. Wie soll das passen, wenn die alles verschenken? Die verschenken nichts. Das ist keine NGO, das ist nicht Greenpeace. Ja? Sondern die Logik dahinter ist eine ganz andere, ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als beim Wasser. Und hier geht es also darum, dass KI-Systeme genutzt werden, um Menschen in eine Beziehung rein zu involvieren. Und das ist eine Welt, in der wir heute leben. Und das ist das Krasse zu verstehen, dass das, was bis vor kurzem Science Fiction war, jetzt Realität geworden ist. Und das erinnert mich sehr sehenswert zum Beispiel an den Film Her. Wer hat den Film gesehen? Ah, gar nicht so viele. Schaut den Film. H-E-R. Es ist der Film eben eines Protagonisten, der hier eher wieder die romantische Brille, ja, der sich romantisch in ein KI-System verliebt. Und das Gute an diesem Film ist, das macht es für die Welt, in der wir leben, so viel relevanter, dass es eben nicht ein Roboter ist oder so, mit dem er langgeht, sondern er spricht die ganze Zeit mit diesem KI-System. Und er sagt einen Satz, der ganz interessant ist. Sich zu verlieben ist ja immer eine Form von Wahnsinn. Wir haben ganz viele Bedürfnisse in uns, ganz viele emotionale Bedürfnisse und die machen nicht immer Sinn. Und es ist schwer zu glauben, dass hinter einem KI-System aber etwas ist, was gar nicht sich wirklich für mich interessiert. Das Ganze passiert in einer Gesellschaft, in der sich ein Viertel aller Menschen sehr einsam fühlen. Also das ist eine aktuelle Zahl und das ist eine repräsentative Zahl von letztem Herbst. Ein Viertel aller Menschen in Deutschland fühlt sich sehr einsam. Und zwar nicht in einzelnen Momenten, weil sie mal ein bisschen allein sind, sondern als Lebensgefühl. In diese Gesellschaft, in eine einsame Gesellschaft, kommt nun eine Technologie, die sich mit uns anfreunden möchte. Und es geht dabei nicht immer um Romantik. Denken wir an alleinstehende ältere Menschen, verwitwete Menschen zum Beispiel, die alleine wohnen. Denken wir an Menschen, die vielleicht sogar in der Ehe sind, vielleicht sogar Familie haben und so weiter, wo man sich aber auseinandergelebt hat. 15% fühlen sich einsam, obwohl sie verheiratet sind. In diese Gesellschaft tritt jetzt diese Technologie und die Frage ist, was macht es mit uns? Und das Wichtige an dieser Stelle ist aber, ohne jetzt in die technischen Niederungen einzusteigen, im Hintergrund ist immer ein künstliches neuronales Netz, das Datenpunkte, also das letztlich Wahrscheinlichkeiten berechnet, okay? Im Hintergrund steht immer eine sehr, sehr anspruchsvolle Form von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das bedeutet, dass KI nicht wirklich versteht, was man sagt und keine echte Empathie hat. Wenn das sagt, das tut mir leid zu hören, ist da nichts und niemand, dem wirklich etwas leid tut. Es ist die Simulation eines menschlichen Gesprächs. Aber diese Simulation wird immer besser und besser. Man kann es kaum noch unterscheiden. Ist das Ganze so düster? Ich möchte abschließend zwei Szenarien aufmachen, und zwar ganz kurz das Positive. Natürlich hat es auch ein positives Potenzial. Es ist doch nicht alles so dramatisch. Da gucken wir uns das MyAI-Beispiel an. Sehr kritisch, dass das hier im Rahmen eines profitorientierten Unternehmens stattfindet, aber grundsätzlich hatte das ja was Stärkendes, Empowerndes. Und insofern könnten KI-Systeme und soziale KI-Systeme ja auch in einer solchen Welt landen, in der beziehungsfähigsten Generation aller Zeiten. Weil ich ja auch in diesen Interaktionen mit KI letztlich soziale Fähigkeiten schulen kann. Und weil es bedeutet, dass fast jeder Mensch auf der Welt Zugang hat zu einem KI-System, das letztlich auch unterstützend, stärkend, coachend, Fähigkeiten fördernd zur Seite steht. Es ist auch gut für die Inklusion, also es gibt zum Beispiel KI-Systeme für autistische Menschen, die halt soziale Zeichen lesen und so, damit sie sich besser einfügen können, oder für blinde Menschen, die denen die ganze Zeit erzählen, was drumherum eigentlich stattfindet und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich die naheliegende Gefahr, dass KI eher ersetzend wird. Also, dass es nicht uns stärkt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, weil es uns vielleicht darin trainiert, zu flirten, zu Smalltalken, Konflikte konstruktiv zu lösen, sich zu entschuldigen, über die eigenen Gefühle zu sprechen und so weiter. Alles Fähigkeiten, die wichtig sind für soziale Beziehungen, die nicht jeder Mensch gleichermaßen ausgeprägt hat. Vielleicht kann eine KI diese Fähigkeiten ja trainieren und dazu beitragen, dass wir alle viel besser miteinander umgehen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es ein Stück weit substituiert und eine KI ist, die ja die ganze Zeit nur an unseren Bedürfnissen ausgerichtet ist, aber nicht von uns erfordert, dass wir uns wiederum an anderen Bedürfnissen ausrichten. Das sind also zwei verschiedene Szenarien, die sich an dieser Stelle auftun. Und in dem Ganzen gibt es, glaube ich, zwei Schlüsselfragen. Können wir KI-Systeme so einsetzen in unserem Leben und in der Gesellschaft, dass sie uns zwischenmenschlich näher bringen? Dass sie uns stärken in unseren Beziehungen, weil sie, nehmen wir eine alte, alleinstehende Person, weil sie dieser alten, alleinstehenden Person ermöglicht, noch besser Verabredungen zu machen und so weiter und so fort, weil sie wie so eine Art Assistenz durch den ganzen Alltag begleitet und dadurch empowert und Fähigkeiten ergänzt, ja? Oder schwächt es unsere sozialen Beziehungen, weil es uns in emotionale Abhängigkeiten reinlockt und es am Ende immer einfacher fällt, mit KI zu reden und schwerer mit Menschen? Und wird es unsere Assistenz oder andersrum? Das sind alles Fragen, die letztlich noch offen sind. Und die offen sind und die gestaltbar sind. Und wir reden oft über die Zukunft in dieser Zeitform. In der Zukunftsforschung sagt man im konstativen Futur. Wenn man zum Beispiel einen Satz sagt wie, in 10 Jahren werden Menschen ihre KI heiraten wollen, dann spreche ich über die Zukunft, als würde das bereits heute feststehen. Allein sprachlich, grammatikalisch. Das nennt man dieses Konstative, dieses feststellende Futur. Aber niemand kann uns sagen, was in 10 Jahren sein wird. Und es liegt nicht daran, dass wir zu wenige Expertinnen und Experten haben, sondern es liegt daran, dass die Zukunft offen ist und gestaltbar. Und deswegen sollten wir vielleicht ein Stück weit rauskommen aus diesem ganzen Konstativen und prognostizieren, was kommt denn da auf uns zu? Und stattdessen stärker in die Frage des normativen Futurs. In welcher Welt wollen wir denn eigentlich leben? In welcher KI-Zukunft möchten wir leben? Und wie können wir da hinkommen? Und das ist eine Frage, die kann kein Mensch auf der Welt ganz alleine beantworten. Das geht immer nur gemeinsam. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein.
So, ja, Christian, vielen Dank schon mal. Wir hatten ja gesagt, man darf Fragen stellen. Das Publikum hat tatsächlich Fragen gestellt. Mit der Bitte um kurze Antworten wahrscheinlich,
ja,
oder? Also irgendwie ist die Zeit schnell vergangen.
Ja, es tut mir leid, es ist ja zeitlich ein bisschen eskaliert.
Oh, es muss kein Leid tun, wir alle. So, aber jetzt ist natürlich, es wurden einige Fragen gestellt.
Ja.
Wir können Sie da sehen.
Ja.
Wir arbeiten Sie einfach, damit man auch das Gefühl hat, man ist rangekommen. Wie lange können wir mit der Änderungsgeschwindigkeit mithalten? Das kam relativ früh schon. Du hattest gesagt, da geht das alles hin. Können wir da mithalten? Müssen wir Angst haben? Geben wir irgendwann auf? Werden wir irgendwann überholt?
Das ist sicherlich, wird immer schwierig. Also es ist grundsätzlich so, dass auch wenn es sich exponentiell entwickelt, dass es jetzt quasi sehr rasante Fortschritte macht. Wenn man jetzt zum Beispiel die Illustrationen von heute vergleicht mit denen vor anderthalb Jahren, dann ist der Unterschied schon sehr groß. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Plateaus und Grenzen, wo die Entwicklung mal für 2 Jahre dann ein bisschen langsamer läuft und so. Das sind ja alles Grundtendenzen. Es wird sicherlich immer schwieriger, da mitzuhalten. Also die Anpassungsfähigkeit des Homo sapiens ist mehr gefordert denn je.
Ich bin Biolehrer. Wir haben tatsächlich in Evolution ja, also hier sind ja noch ein paar Biolehrer, diese Anpassung, wie sich Menschheit verändert, also Gehirne verändern und so. Also ich habe irgendwie im Studium immer gelernt, das dauert echt wirklich lange. Also wir sind zwar sehr flexibel mit unserem Gehirn, aber das, was da auf uns zukommt, also Evolution dauert normalerweise lange und hier müssen wir richtig schnell sein scheinbar, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite ist die Frage nicht so, ob unsere Gehirne sich verändern müssen, aber der Mensch ist natürlich eine sehr, sehr anpassungsfähige Spezies. Mhm. Also sogar eine unterschiedliche klimatische Region, aber eine unterschiedliche Lebenssituation. Aber das wird sicherlich jetzt nochmal herausgefordert. Wichtig ist, wir müssen uns nicht an diese Entwicklung anpassen, sondern wir sollten diese Entwicklung gestalten und an uns anpassen.
Jetzt sind ja hier ein paar, die an Schule mitgestalten. Ihr lest da schon manche Fragen und so, oder? Ja, ja, ja. Aber wir können mal kurz gucken, welche Auswirkungen kann die KI auf die Schule haben? Lehrende ersetzen, du hattest vorhin gesagt, das wahrscheinlich nicht, ist nicht automatisiert, ist nicht standardisiert.
Also in vielen Bereichen ist es nicht so eben, ergänzen, sicherlich, natürlich. Also es ist ja im Endeffekt krass, dass, sagen wir mal, ein großer Teil der Menschen auf diesem Planeten den Zugang bekommt zu einer persönlichen Nachhilfe in allen Fächern rund um die Uhr. Das ist individuell auf die Lern-, also fast alle Menschen können sich jetzt quasi tutoren lassen von einem KI-System. Das ist eine große Chance für die Demokratisierung von Bildung. Es bedeutet aber gleichzeitig, ein Risiko ist, dass wenn wir in dieser Leistungslogik drin bleiben, dass es den Wettbewerb dann noch weiter verschärft. Und dann gibt es vielleicht die Menschen, die die KI nutzen, um ihre Fähigkeiten die ganze Zeit zu schulen und auszubauen, und andere Leute, die dann eher sich einlullen lassen von den KI-Systemen, die uns Zeit klauen wollen. Also eine große Sorge ist immer, dass die Ungleichheit weiter wächst. Aber das ist nicht entschieden. Sie kann auch sich ein Stück weit schließen, wenn wir das in diese Richtung steuern.
Wichtige Aufgabe. Jetzt gibt es welche von uns, die sagen zum Beispiel, wie können wir die jüngere Generation dazu bringen, kritisches Denken und Selbstentwicklung zu schätzen, wenn Technologien vieles erleichtern? Du hast ja vorhin gesagt, man muss eigentlich nicht mehr unbedingt so diese Grunddinge können, weil ja KI das schon kann. Das wäre hier so die zweite Frage. Steffi hat gefragt, wie können wir die jüngere Generation dazu bringen, kritisches Denken, Selbstentwicklung zu schätzen, wenn Technologien vieles erleichtern?
Also diese Frage, die ich angeworfen habe, wird KI die Assistenz von Menschen und stärkt Menschen in ihren Fähigkeiten oder kippt es irgendwann und Menschen werden eher die Erfüllungsgehilfen von KIs? Das ist zentral und Technologien können Sachen erleichtern, aber ich glaube, oder vielleicht verstehe ich die Frage nicht so richtig, also sie können Sachen erleichtern und dadurch idealerweise in der idealen Welt ja sogar die Freiräume vergrößern, um kritisches Denken und Selbstentfaltung zu ermöglichen, muss man, ja.
Mag Steffi nicken im Raum? War das die Frage? Ja, ist das genau mal jemand, der sich nicht anonym, sondern...
Ja.
Sonst fragen Sie ruhig. Jetzt ist er ja da.
Ist es, oder ich finde es tatsächlich so einfach, dass die Kinder oder die jüngeren Leute, die wollen nicht mehr so denken, wo sie bedienen, weil es ist immer alles da mit einem Kind. Ich muss nicht nachdenken.
Ja,
also wie können wir dann weiter dass die proaktiv werden.
Also das ist die große Aufgabe. Also natürlich ist das, kann das dazu beitragen, dass unser kritisches Denken noch weiter leidet, wenn wir immer mehr Entscheidungen einer KI überlassen. In der Politik, in Unternehmen, in der Schule, privat und so weiter. Wenn ich gar nicht mehr darüber nachdenke, welche Kleidung ich noch anziehe, weil ich das auch noch von meiner KI entscheiden lasse, weil mir das irgendwann zu kompliziert wird. Wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, was soll ich irgendwelchen, weiß ich nicht, Schwiegereltern oder Großeltern schenken zu Weihnachten, weil ich einfach die KI das entscheiden lasse, weil ich der sag, besorg mal ein gutes Weihnachtsgeschenk, also entscheide du und bestelle es automatisch online. Wenn wir das tun, dann verlieren wir unsere Fähigkeit, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst zu denken, Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist ja nicht gesetzt, dass das so kommt. Wir könnten KI auch nutzen, um genau diese Fähigkeiten zu schulen. Also indem es zum Beispiel uns, wenn wir sagen, boah, ich glaube, ich kaufe mir mal ein neues Auto, indem es halt irgendwie mich kritisch ins Gespräch nimmt, ob ich das wirklich brauche und ob ich vielleicht auch wirklich das Geld habe, mir jetzt ein BMW zu kaufen und ob das überhaupt Sinn macht, in meiner Situation jetzt ein BMW zu kaufen und ich nicht lieber mal Fahrrad fahren sollte. Also ich weiß nicht, einfach, es geht nicht darum, dass alle Fahrrad fahren sollen, es geht mir darum, dass es halt eben Entscheidungsprozesse auch unterstützen kann und einen Reflexionsraum eröffnen könnte. Und dann kann es Kompetenzen auch schulen und muss sie nicht kaputt machen. Beides ist möglich, beides ist denkbar.
Mhm. Wir haben noch eine Frage, die sich mit der Angst vor KI beschäftigt. Ja. Also Deepfakes, Achtung, kann ich KI vertrauen, KI kann Fehler machen.
Ja.
Da ist ja keiner, der richtig oder falsch, sondern das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, hat das es gerade gesagt.
Ja.
Hast du eine Idee, wie man sich davor schützen kann? Wie wir zukünftig, weil ja KI doch jetzt schon so gut ist, in 2 Jahren wahrscheinlich noch mal viel besser, gibt man irgendwann auf? Müssen wir alles glauben, was wir sehen? Werden wir super kritisch als Gesellschaft? Was können wir mit den Kindern tun? 3 Fragen in einem. Aber was ist diese Gefahr von KI, die da vielleicht doch auch da steht, mit den, welche Bilder, welche Videos wir sehen? Wie sollen wir darauf reagieren zukünftig?
Ja, die Gefahr ist natürlich groß. Also das Thema Fake News wird schon länger diskutiert. Fake News wird jetzt auf ein komplett neues Level gehoben. Also, weil ich kann auch Videos erstellen lassen, die sehr realistisch aussehen, die aber AI generiert sind. Und den eigenen Augen nicht trauen, wird damit nochmal auf ein anderes Level gehoben. Es wird sicherlich noch viel wichtiger, vorsichtig zu sein bei Dingen, die man da im Internet liest.
Und da gibt's eine Meldung.
Genau, ich habe eine Frage, im Vortrag gekommen ist. Sie haben gesagt, dass der Auftrag von Bildung ist, die Kinder für die Arbeitswelt vorzubereiten und aber auch in der Schulung von Sozialkompetenzen. Das ist ja das, was wir auch im Rahmen der Bildungsauftrag haben. Wenn Sie sehen, dass die, oder wenn wir jetzt sehen, dass sich die Arbeitswelt so stark verändert, wie schnell muss sich Bildung anpassen, um die Kinder wirklich adäquat auf diese veränderte Arbeitswelt vorzubereiten? Und welchen Auftrag hat Bildung im Bereich der Schulung der Sozialkompetenzen, des kritischen Reflektierens, der Quellenanalyse? Und ist das wirklich in dem Bildungskontext, in dem wir uns gerade bewegen, A, realistisch und B, wie soll ich denn sagen, hinken wir da nicht Entwicklung hinterher? Wir sind jetzt noch bei der Digitalisierung.
Ja, also zum ersten Punkt erstmal, also erstaunlicherweise ist es so, dass mit der fortschreitenden Digitalisierung und jetzt gerade mit KI gar nicht so sehr die digitalen Fähigkeiten wichtiger werden, je mehr digitale Technologie wir haben, sondern eher die analogen. Ja, es sind eher die analogen Fähigkeiten, die an Bedeutung gewinnen, denke ich. Es ist eben genau das, wo wir nicht quasi wie ein Roboter einfach irgendwie alle das Gleiche machen und so weiter oder irgendwelche Systeme bedienen. Sondern es sind genau die Fähigkeiten, wo es darum geht, quasi breit zu denken, kritisch zu denken, konzeptionell zu denken, strategisch zu denken, sich selbst zu organisieren und so weiter und so fort. Und das sind Fähigkeiten, die Schule definitiv vermitteln sollte. Alleine schon deshalb, weil es sonst sehr stark eben, wo wird es sonst vermittelt, wenn ich in der Schule in verschiedenen Kontexten, aber sehr stark durchs Elternhaus. Und das bedeutet, dass ansonsten die späteren Chancen weiterhin sehr stark vom Elternhaus abhängen. Weil deswegen ist es wichtig, dass halt Schule auch diese analogen Fähigkeiten vor allen Dingen schult, denke ich. Und ist Schule dafür aufgestellt? Also ist Schule ein System, das bereits heute eher zu Gehorsam erzieht, dass man also macht, was einem gesagt wird und so weiter und so fort? Oder ist Schule ein System, das Autonomie stärkt? Die Frage möchte ich gar nicht beantworten. Ich denke, das kann, da seid ihr die Expertinnen und Experten und nicht ich. Aber ich glaube, dass es eine wichtige Frage ist.
Ich habe jetzt die Fragen geschlossen. Man kann keine Fragen mehr stellen, hat man vielleicht gesehen. Da stehen noch 3, 4. Wir schaffen wahrscheinlich nicht alles heute. Ich hätte noch eine letzte Frage vielleicht. Ja. Bei uns steht ja draußen dran, Sabra Aude, Kant, um noch mal kurz den Bogen zu Kant. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Geht das auch mit KI? Also soll ich jetzt mutig sein, KI nutzen? Dieser eigene Verstand, ich gebe ja immer mehr ab, indem ich als schön zu also sozusagen Aufgaben zu geben. Wie schaffe ich das trotzdem weiterhin, so wachsam zu bleiben oder Kindern auch zu sagen, Achtung, was dann als Ergebnis kommt, trotzdem noch damit arbeiten, nicht einfach so hinnehmen. Ja. Ich habe das Gefühl, auch bei mir selber schon, ich nehme das immer mehr so, das ist schon richtig, was da die KI liefert. Und das ist jetzt schon nach ein paar Monaten so.
Ja, das ist ein großes Problem, gibt es auch schon einen Begriff für. Automation Bias nennt sich das, also jetzt auch schon in psychologischen Studien bestätigt, dass Menschen, je nachdem, egal was die KI rät, dass sie immer sozusagen im Zweifel für die KI sind und teilweise auch die eigene Intuition damit eher überschreiben. Also es ist grundsätzlich so, dass wir jetzt aktuell eine Situation sehen, wo Menschen eher Vertrauen darauf, was da gesagt wird, obwohl wir erst so quasi Technologie in Kinderschuhen haben, obwohl wir gerade erst so Baby-KIs haben im Vergleich zu dem, was wir in 5 Jahren haben. Die KI wird immer weniger Fehler machen, wird immer zuverlässiger sein, wird immer weniger Falschmeldungen machen und so weiter. Ne? Also viele Probleme, die es jetzt gerade noch gibt, wenn man sagt, ja, ich habe ChatGPT gefragt, hat ChatGPT den Fehler gemacht, ja, okay, warten wir mal 3 Jahre, dann hat sich das gegessen. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem ist jetzt da schon was. Und ich glaube, genau, es wird ganz wichtig sein, das selbst weiter zu reflektieren. Denn es ist normal, dass wir Fähigkeiten verlieren. Wer in diesem Raum ist in der Lage, essbare von nicht essbaren Pilzen zu unterscheiden? Eine Person. Wer hier in dem Raum ist in der Lage, selbstständig ein Hühnchen zu töten, zu rupfen, auszunehmen und zu braten. Noch eine Person, 2 Personen. Wie hätte das ausgesehen, wenn ich die gleichen 2 Fragen gestellt hätte vor 300 Jahren? Fast jeder hier im Raum wäre in der Lage gewesen, Pilze, die man essen kann, von denen, die man nicht essen kann, zu unterscheiden. Fast jeder wäre in der Lage gewesen, Hühnchen zu rupfen. Es ist nicht schlimm, dass wir das nicht mehr können. Dafür konnten die Leute vor 300 Jahren keine PowerPoint-Präsentationen erstellen. Ja? Kompetenzen kommen, Kompetenzen gehen. Aber was ganz wichtig ist in diesem Wandel, ist, dass wir manche Fähigkeiten nicht verlieren und nicht verlernen. Und das sind die Fähigkeiten, autonom zu sein, selbst zu denken, sich selbst ein Urteil zu bilden, selbst Entscheidungen zu fällen und dazu zu stehen und dafür Verantwortung zu übernehmen, gut miteinander umzugehen und so weiter und so fort. Das sind die Fähigkeiten, die wir nicht verlieren dürfen.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Am Ende einer Veranstaltung sagt man immer noch 2, 3 Hinweise und bedankt sich. Die 2, 3 Hinweise lauten: In unseren Köpfen ist jetzt eine ganze Menge passiert. Wenn man noch Lust hat, nicht ganz alleine in diesen dunklen Abend zu gehen, haben wir vorne so ein paar Stehtische aufgebaut. Man kann sich da gerne noch mal hinstellen und noch mal vielleicht mit dem einen oder anderen kurz ins Gespräch kommen. Da draußen stehen ein paar Oberstufenschüler, Abi-Jahrgang. Die haben so ein paar Muffins vorbereitet, wenn sie mögen. Gibt es auch ein Glas Sekt oder so. Man kann sich da, geht in die Abi-Kasse, dann haben die es dieses Jahr ein bisschen günstiger. Das sind die beiden Hinweise dazu. Dann ist es so, hier gibt es immer so bunte Lichter und Mikrofone, du hast ja gemerkt, naja, mit so einem Ranhalten und so, aber es gibt immer eine Technik-AG. Ich würde die Technik-AG einmal kurz bitte nach oben ruhig bitten, die sollen hier einen Applaus hier vorne abholen. Das war, ich bin extra langsam gegangen, damit ihr einen schönen langen Applaus bekommt. Ich weiß, ihr habt hinten immer Hunger. Bitte schön, danke schön. Ja, also danke Technik AG. Ja. Und Christian, vielen Dank für den anregenden Abend. Du hast uns ein paar Gedanken mitgegeben. Wir sind in manchen Dingen schlauer, in manchen Dingen haben wir noch mehr Fragen als vorher. Vielen Dank dafür. Ein Blumensträußchen, ja. Und danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Dankeschön, ja. Wirklich, danke.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke fürs Kommen.
Ja, und wer mag, Herr Uhle, schreibt draußen auch gerne noch was in die Büchlein oder aufs T-Shirt oder so. Ja, er setzt sich da noch kurz hin, hat er gesagt. Tattoo gleich auf dem Unterarm. Vielen Dank, schönen Abend noch. Danke, dass Sie da waren.